Ja, liebe Freunde, wir stehen also mittendrin in der Schöpfungsgeschichte, fast mittendrin am dritten Tag und beschäftigen uns jetzt schon seit einiger Zeit damit. Wir haben also heute den 33. Vortrag dazu und sind noch immer nicht weitergekommen als bis zum dritten Tag. Es ist also eine sehr umfangreiche Geschichte, das Ganze. Wir versuchen einfach einer Anregung Rudolf Steiners zu folgen, dass im hebräischen Urtext, in den Worten, in den Lauten der hebräischen Sprache, dass da drinnen liegen gewissermaßen Bilder, Imaginationen, wie sie die Hellseher ursprünglich noch erleben konnten. Also etwa Moses, der diese Schöpfungsgeschichte niedergeschrieben hat, war ein sehr hoher Hellseher, konnte also zurücksehen noch in diese Entwicklungszeiten, die die Schöpfungsgeschichte beschreibt, und hat das in imaginativen, also in seelischen Bildern erlebt. Also nicht in äußeren Bildern, also man darf nicht glauben, dass die Schöpfungsgeschichte ein äußeres Geschehen schildert. Also das heißt, da waren irgendwelche Urnebel und die, weiß ich nicht, haben irgendwie um gekreist und dann sind Pflanzen irgendwann gewachsen und so weiter. Das schildert die Bibel gar nicht. Das ist nur unsere äußere Interpretation davon. In Wirklichkeit stehen dahinter Imaginationen, wie sich die Schöpfung in der Seelenwelt abgespielt hat, im Seelischen. Wir schauen eigentlich in Wahrheit hinein, naja, man könnte sagen, in das Seelenleben der Schöpfergötter und erleben mit oder versuchen mitzuerleben, was die erlebt haben während dieses Schöpfungsprozesses. Erleben also, wie sie in der Gestaltung voranschreiten, erleben, wie sie sich selber dabei immer mehr auch ihrer selbst bewusst werden. Das ist was ganz Interessantes. Also auch das Selbstbewusstsein und das Weltbewusstsein der Schöpfergötter, der Elohim, ist nicht etwas, was von Anfang an gegeben ist, sondern etwas, was sich langsam entwickelt im Zuge der Schöpfung. Die Schöpfergötter, das sind die Elohim. Elohim, da steckt das Wort El drinnen, das ist im ganzen alten Orient eine der Bezeichnungen für den Gottesnamen überhaupt. Und im Hebräischen dann die Mehrzahl Him, daran deutet also darauf, dass es eine Mehrzahl von Schöpfergöttern ist, von denen hier am Anfang der Bibel gesprochen wird. Also das heißt, die geläufigen Übersetzungen, die man findet, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ist schon mal eine falsche Übersetzung, einmal grundsätzlich. Weil Elohim ist eine Mehrzahl. Sonst müsste stehen El. Und das ist auch berechtigt, auf das weist uns Rudolf Steiner hin, dass es eben sieben Elohim gibt, sieben Schöpfergötter, sieben große Schöpfergötter. Und dass während des Schöpfungsprozesses sie aber zu einem, man könnte sagen, höheren Bewusstsein heranwachsen. Im Zuge dieses ganzen Schöpfungsprozesses durch die sieben Schöpfungstage. Und am Ende sind sie dann so weit, dass sie eine Art gemeinsames, höheres Bewusstsein entwickelt haben. Und dieses gemeinsame, höhere Bewusstsein, das wird dann Jahwe genannt. Das ist dieser Gottesname Jahwe, der dann in der Bibel in der Folge immer wieder vorkommt, der aber vorher nicht auftaucht. Also das heißt, während der ersten sieben Schöpfungstage wird Jahwe nicht erwähnt. Das ist ganz interessant. Nicht was sonst ist überall, wenn in der Bibel von Gott die Rede ist, der unaussprechliche Name Gottes ist dann immer Jahwe. Wird geschrieben als Tetragramm, also mit vier Buchstaben, J, H, W, H, interessanterweise, wobei das H wird als leichtes E gesprochen, Jahwe, Jahwe, also das, im H ist der strömende Atem drinnen, das so ein bisschen noch E vokalisiert wird. Wird aber, wenn man also zumindest im Esoterischen bei den Juden rezitiert, aus der Tora, aus der Schöpfungsgeschichte, aus der Bibel rezitiert, wird er nicht ausgesprochen, sondern er wird immer dann ersetzt durch Adonai, Herr. Also, weil man eben den Namen Gottes ja nicht eitel aussprechen soll. Das heißt, selbst der exoterische Gottesdienst, also das heißt, wenn gepredigt wird fürs Volk sozusagen oder gelesen wird fürs Volk, dann ist es eben, empfindet man es noch als eitel, wenn man da den Gottesnamen aussprechen würde. Wird also nur sozusagen im inneren Kreis dann ausgesprochen. Ist dann ein ganz interessantes Kapitel über diesen Gottesnamen Jahwe zu sprechen und was die Laute da drinnen alles tun. Aber Jahwe ist also zunächst einmal Ausdruck dieses höheren Gemeinschaftsbewusstseins der sieben Elohim, das entsteht im Zuge des Schöpfungsprozesses. Das heißt, man darf sich nicht vorstellen, die Schöpfergötter sind halt, man denkt sich, die Götter ja, sind ewig und von Anfang bis zu Ende und ändern sich nie, ewig sich selber gleich. Na, so ist es zumindest bezüglich der Elohim ganz und gar nicht, sondern sie machen sehr wohl eine ganz starke Entwicklung durch und sie entwickeln sich dadurch, noch wie sich im Kleinen der Mensch entwickelt, dadurch, dass er tätig ist, dass er Werke hervorbringt, schöpferisch Werke hervorbringt. Ein Künstler entwickelt sich auch dadurch weiter, dass er schöpferisch tätig ist und seine ersten Werke werden halt noch die geringeren in der Regel sein, aber keimhaft liegt vielleicht schon das Spätere drin, aber es muss ausreifen im Zuge der weiteren Werke, die er hervorbringt, und weil er selber als Schöpfer dabei reift. Wenn nicht die Werke reifen, weil die tun von selber gar nichts, sondern er muss sie hervorbringen. Er reift daran, dass er die Werke hervorbringt. Und er bekommt dadurch auch ein stärkeres Bewusstsein seiner eigenen Schöpferkraft. Das heißt, auch seine ganz individuelle Eigenart kommt dann immer deutlicher heraus. Und so bildet sich eben diese Eigenart dieser Gemeinschaft der sieben Elohim immer deutlicher heraus. Und wenn es dann später heißt, also dass der Mensch geschaffen wird nach dem Bilde Gottes, dann wird er geschaffen nach diesem gemeinsamen Bild. Also wir sind eigentlich ein Abbild sozusagen dieser Gemeinschaft der sieben Elohim, nicht eines Einzelnen von ihnen, sondern dieses gemeinsamen Höheren, das sie entwickelt haben. Das heißt, das, was Mensch ist, oder man kann auch sagen, die Idee des Menschen, das Urbild, das geistige Urbild des Menschen reift überhaupt erst heran während dieses Prozesses. Also man darf sich nicht denken, die Götter sind also fertig schon am Anfang, sagen halt, also wir basteln da jetzt irgendjemand, der uns gleich schaut, halt eine Mini-Ausgabe von uns und der soll jetzt so ausschauen wie wir, wie auch immer man sich das vorstellen soll. Aber das heißt, auch dieses Vorbild muss erst entstehen, indem sich die Götter selber erst zu dem hin entwickeln. Also das heißt, das Bild, nach dem wir geschaffen sind, ist schon etwas sehr Bedeutsames. Und was dabei entwickelt wird, also was die Elohim entwickeln als Bewusstsein, ist eine Bewusstseinsstufe, die Rudolf Steiner öfter genannt hat, unter anderem das Gegenstandsbewusstsein. Gegenstandsbewusstsein heißt, wir können uns etwas gegenüberstellen, wir können uns trennen von der Welt. Das ist zum Beispiel für uns auf Erden die Voraussetzung, dass wir uns wirklich als Ich empfinden können. Weil wenn wir immer uns mit der Welt verbunden fühlen würden, voll und ganz verbunden fühlen würden mit der Welt, könnten wir uns nicht als ein besonderes, als ein abgesondertes Wesen empfinden. Wir müssen also auch empfinden können, die Trennung von der Welt, und sagen, wir stellen uns ihr gegenüber. Und dadurch erleben wir, aha, ich bin was anderes als die Welt da draußen. Ich bin ich und das draußen ist die Welt. Dass trotzdem tausende Fäden zwischen uns und der Welt hin und her ziehen und wir in Wahrheit sehr tief mit ihr verbunden sind, ist ein anderes Kapitel. Aber wir können uns zumindest bis zu einem gewissen Grad von ihr trennen. Und dass das entwickelt werden konnte, war erst möglich wirklich während der Schöpfung unserer Erdenwelt. Also wir wissen aus den Schilderungen Rudolf Steiners aus dem anthroposophischen Zusammenhang, dass unserer Erdenwelt frühere Welten vorangegangen sind. Gleichsam könnte man sagen, frühere Verkörperungen unserer Erde, wenn man so will. Also mit der Erde im weitesten Sinn, wobei wenn ich sage Erde, meine ich nicht nur unseren Globus da, sondern gleich den ganzen Kosmos mit dazu. Also das ist gemeint eigentlich. Also die Erde als Mittelpunkt eines Kosmos, auch wenn das heute die Astronomie natürlich nicht so sieht, aber aus geistiger Sicht hat das schon seine Berechtigung, die Erde mit ihrem ganzen zugehörigen Kosmos, also da gehören die Planeten dazu, die Sonne dazu, da gehören die Tierkreissternbilder und das alles dazu. Also da gehört sehr viel dazu, zu dieser jetzigen, gegenwärtigen Erdenwelt. Und diese ganze gegenwärtige Erdenwelt, die gab es einmal nicht. Davor gab es aber eine andere Welt, die Rudolf Steiner oft genannt hat, den alten Mond. Ich will jetzt nicht weiter erklären, warum das alter Mond heißt und welchen Zusammenhang das mit unserem Mond hat, einen sehr entfernten im Übrigen. Also man darf nicht glauben, das ist so unmittelbar der Rest davon. Es gibt Beziehungen, darum ist der Name gerechtfertigt, aber sie sind ein bisschen kompliziert, da würde uns heute zu weit führen. Aber es gab auf jeden Fall eine frühere Welt. Also ich weiß nicht, wenn wir es ein bisschen übertragen wollen auf die moderne astrophysikalische Kosmologie, da spricht man zumindest immerhin heute auch davon, dass die Welt einmal einen Beginn gehabt hat und dass sie wahrscheinlich oder möglicherweise auch einmal ein Ende haben will. Das ist ja ein relativ neu, der Gedanke, ein relativ neu im menschheitlichen Maßstab, also zumindest für die Physik genommen. Also seit Beginn des 20. Jahrhunderts ungefähr geht man davon aus, dass also unser Kosmos, so wie wir ihn vor uns sehen, dass der nicht ewig existiert hat schon und auch nicht bis in alle Zukunft existieren wird, sondern dass er einmal entstanden ist und wahrscheinlich wieder vergehen wird. Das ist die große Urknalltheorie, also es ist halt heute sehr äußerlich vorgestellt. Also irgendwann macht es Bang, keiner weiß warum und wieso. Und dann entsteht langsam die Materie, Energie, zuerst Materie und so weiter, ballt sich halt irgendwie zu Stoffen zusammen und irgendwann kommt halt unsere Erde auch hervor. Ist also ein sehr äußeres, sehr materialistisches Bild immer noch, aber immerhin, es ist ein dynamisches Bild der Welt und des Kosmos. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatte man ein statisches Bild. Da hat man gesagt, ja, der Kosmos da draußen, der hat schon immer bestanden. Und der wird auch immer bestehen. Irgendwas bewegt sich halt da drin. Aber Raum und Zeit gibt's ewig, die Materie gibt's ewig und das wird's auch ewig geben. Das ist erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts weggefegt worden, dieses Bild. Die Materie ist nicht ewig. Der Raum ist nicht ewig. Die Zeit ist nicht ewig. Jetzt ist die Frage, was war davor? Eigentlich kann man die Frage gar nicht mehr stellen, weil wenn die Zeit auch einmal begonnen hat, ist relativ sinnlos zu fragen. Ah, kannst bitte wieder runtergehen? Warte, ich gebe euch den Schlüssel.
Ach so, ja.
Bitte.
Nein.
Danke. Jetzt bauen wir da mal Sessel. Nein, wir finden schon eins irgendwo. Weißt du wo, Ernst? Im Gästezimmer. Falls kein Schlüssel steckt und zugesperrt ist. Na, passt. Hat sich ja übrigt. Ja, also wir haben heute ein dynamisches Bild, selbst in der Physik. Das ist immerhin schon ein gewisser Fortschritt. Aber aus geistiger Hinsicht kann man dieses Bild des dynamischen Kosmos eben noch viel, viel mehr vertiefen. Und da kommt man dann eben drauf, dass also unserer Erdenwelt, unserem Erdenkosmos andere Welten noch vorangegangen sind. Also konkret gesprochen, drei Welten sogar, die vorangegangen sind unserer Erdenentwicklung. Brauchen wir uns heute nicht. Naja, oh ja, wir werden uns ein bisschen darum kümmern müssen. Aber Drei Welten sind vorangegangen. Und dazwischen liegt ein Zustand, wo es überhaupt nichts Äußeres gibt. Wo also äußerlich gesehen das Nichts vorherrschend ist. Wo alles sich völlig vergeistigt hat, sich ins Geistige zurückgezogen hat. Der Sinn der ganzen Sache, dass das durch so Stufen geht, ist der, dass während so einer Weltentwicklungsstufe einfach gewisse Dinge geistig entwickelt werden, dann fällt das Stoffliche im weitesten Sinn ab und eine neue Welt wird gebaut mit all die Gesetzmäßigkeiten, die geistigen Gesetzmäßigkeiten schon, sage ich mal, als Naturgesetze einverwoben sind, die während der vorhergehenden Stufe erst erarbeitet wurden. Wenn Sie vielleicht haben nur Kinder gehört. Oh je. Tut mir leid. Während sich die Schöpfung entwickelt, driftet also eigentlich im Grunde immer mehr auseinander die geistige Entwicklung, die ja immer weiter schreitet, und die, sagen wir es im weitesten Sinn, stoffliche Entwicklung, die sich verhärtet hat, die am Anfang gut zusammengepasst hat zu dem Geistigen, aus dem es geschaffen wurde. Aber mit der Zeit entwickelt sich der Geist immer weiter und das Stoffliche bleibt aber immer mehr hinten nach, weil es sich nicht so stark verändern kann. Weil im Geistigen ist beständiges Umschaffen das Grundprinzip. Das Stoffliche ist aber ein verhärtendes Prinzip, das kann sich nicht so schnell ändern. Weil wir erleben das in unserem Erdenleben auch. Wir müssen im Grunde deswegen sterben, weil unser Körper mit unserer geistigen Entwicklung nicht Schritt hält. So irgendwann gegen Ende des Lebens ist eine riesige Kluft zwischen unserem physischen Körper und dem, was wir geistig bereits entwickelt haben. Wir bräuchten eigentlich schon einen ganz anderen Organismus, um unsere Fähigkeiten, die wir entwickelt haben, wirklich umsetzen zu können. Also das driftet auseinander. Wenn man Pech hat, ist halt schon am Anfang bei der Geburt eine gewisse Kluft da, weil wir gar nicht uns den perfekten Körper für die Inkarnation heute mehr bauen können. Also da gibt es halt dann viele Schwierigkeiten oft auch zu überwinden. Aber es driftet auseinander. Und das heißt also, wenn jetzt hier die Erdentwicklung beginnt, mit diesem Bereshit, Bara, Elohim, in Wahrheit ist dieser Zustand sogar ein bisschen später, als die eigentliche Erdentwicklung beginnt, sage ich nur in Klammer dazu. Also es ist kompliziert, die ganze Geschichte. Aber was heißt das? Dann nehmen diese Elohim eigentlich die Früchte, die geistigen Früchte der Vergangenheit mit und mit diesen Früchten der Vergangenheit bauen sie jetzt eine neue Welt. Das heißt, sie schaffen etwas, was im Grunde schon eine gewisse Vorgeschichte hat. Trotzdem schaffen sie es zunächst aus dem Nichts heraus, aus dem, was nämlich äußerlich als Nichts erscheint. Weil der vorige Zustand ist als äußerer Zustand völlig verschwunden. Da ist nichts mehr davon da. Der alte Mond, der vorher da war, von dem ist nichts Äußeres mehr da, nichts, kein Stäuberl mehr davon, nichts. Nicht einmal mehr was Seelisches davon ist übrig, auch das hat sich aufgelöst. Ja, nicht einmal mehr die Gedanken dieses alten Mondes sind eigentlich mehr da, selbst die sind weg. Also selbst das, was das Höchste zu sein scheint, was wir noch fassen können, selbst das ist weg. Ich glaube, man kann so eine Welt erfassen nach dem äußeren Stofflichen, man kann es erfassen nach den Lebenskräften, die es gestalten, die es bilden, die es formen, das ist schon eine Stufe dahinter. Noch etwas dahinter ist das Erlebende, das Seelische und dann kommen die Gedanken, wenn man so will, die das geschaffen haben, also die gedanklichen Gesetzmäßigkeiten, die man dahinter sehen kann und die... Das ist das, was wir auch als die geistige Welt bezeichnen, als die eigentliche geistige Welt. Unsere menschlichen Gedanken sind natürlich nur ein Schatten davon, ein minimaler Schatten. Aber wir haben in dem, was wir gedanklich erleben, sozusagen den Schatten der geistigen Welt. Wir haben in dem, was wir seelisch erleben, an Empfindungen erleben, an Farben, an Tönen, an Klängen erleben, das ist nämlich alles was Seelisches in Wahrheit, selbst wenn wir es in der sinnlichen Welt erleben, aber es ist was Seelisches. Da haben wir die seelische Welt, dann haben wir die Welt der Bildekräfte, der ätherischen Kräfte, die die Pflanzen gestalten und formen, die überall lebendig formen, und zum Schluss das Stoffliche, das Erstarrte, das ist die physische Welt. Alles das ist weg. Alles das ist weg, wenn so ein alter Kosmos sozusagen verschwindet, sich in nichts auflöst, sich zurückzieht ins Nirvana. Nirvana ist im Grunde auch der Ausdruck für nichts. Hängt zusammen mit dem deutschen nicht weinen. Das ist die Welt, wo ich nichts mehr weine. Selbst nämlich hohe Eingeweihte weinen von der Welt nichts mehr. Da muss man schon ganz, ganz hoch eingeweihter sein, dass man noch irgendwas von dort erkennen kann. Und die meisten Schilderungen, etwa auch die Rudolf Steiner gibt, beziehen sich auf die Welten bis hinauf zur sogenannten geistigen Welt, und nur selten in Einzelfällen, was halt notwendig ist, spricht er über die Bereiche, die darüber sind. Weil wir für diese Bereiche im Grunde nichts, aber schon gar nichts mehr in unserer Erlebniswelt, in unserer menschlichen Erlebniswelt haben, das sich irgendwie damit vergleichen lässt, in Wahrheit. Ich meine, es ist schon schwer, über die Ätherwelt zu sprechen, über die Seelenwelt zu sprechen, über die geistige Welt zu sprechen, weil wenn wir sagen, es hat irgendwas Verwandtes mit unserem Gedankenleben, so ist das schon sehr, sehr schräger Vergleich in Wahrheit. Und wenn man dann die Fehlinterpretation macht, naja, also da wird halt ein bisschen gedacht da oben, dann ist das ein bisschen wenig, was wir uns vorstellen darunter. Aber immerhin, wir haben irgendwas, was uns einen Eindruck gibt, wo wir diese Welt orten könnten sozusagen. Aber über den Bereich des Nirvanas, da haben wir schlichtweg nichts. Ja, wir können höchstens sagen, das Nichts. Das Nichts ist dem vergleichbar, nur das Nichts, in deinem Nichts hoffe ich das All zu finden, heißt so schön im Faust. Also das ist die Quelle von allem. Dieses Nichts ist alles, ist die Quelle von allem, ist das ewig Unbegrenzte, das weder in Zeit, in Raum, naja, Zeit, Raum, die Begriffe gibt es da alle gar nicht. Es ist eben nicht zu fassen, weil es völlig unbegrenzt ist. Fassen können wir überhaupt in Begriffen nur etwas, was irgendeine Grenze hat. Wenn ich es abgrenzen kann gegen was anderes. Wenn ich sage, na gut, das ist das eine und das ist das andere. Aber wenn ich nirgendwo eine Grenze habe, kann ich gar nicht mehr reden. Wenn ich kein Detail darin unterscheiden kann, weil da ist auch innerhalb natürlich keine Grenze. Ja, was sage ich dann darüber? Nichts, ich kann nichts unterscheiden. Das ist wie eine völlig weiß angewollte Wand. Wenn ich nur die vor mir sehe, sehe ich gar nichts im Grunde. Nichts Definitives, nichts, das ich bestimmen kann. Also, und selbst weiß wäre schon eine Bestimmung in Wahrheit. Also nicht einmal das kann ich dort unterscheiden. Die Hebräer kennen das unter dem Begriff Ein Sof. Das Unbegrenzte, wir haben schon darüber kurz einmal gesprochen. Also sie haben auch einen gewissen Begriff von diesem Nirvana, wenn man es jetzt mit dem indischen Ausdruck, die Inder kannten es, von diesem Nichts. Und interessanterweise, die ganz hohen Eingeweihten können dann trotzdem in dem auch noch gewisse Qualitäten unterscheiden oder gewisse Tätigkeiten unterscheiden, die daraus hervorbrechen. Da wird es eben eingeteilt in ein, das ist das Nichts, ein Sof, das Unbegrenzte, da wird es schon ein bisschen näher definiert, und dann ist es das ein Sof-Ohr, das unbegrenzte Licht, das sozusagen das Licht ohne, Das ewige Licht, weil es ist sowohl zeitlich als auch räumlich, als in jeder Hinsicht unbegrenzt. Das ist nicht das Licht, von dem gesprochen wird am ersten Schöpfungstag, es werde Licht. Dieses unbegrenzte Licht, das ist alles noch davor, das steht alles noch vor dem Bereshit. Also aus diesem Bereich, aus diesem Nichts heraus, bricht jetzt sozusagen dieses Bereshit heraus. Und in diesem Wort Bereshit, ich meine, in dem liegen schon ganze Welten drinnen, da liegt eigentlich die ganze Erdenschöpfung drin, in dem einen Wort, nur ein bisschen verschwommen dargestellt. Es ist nur ein bisschen ein verschwommenes Bild, aber die ganze Schöpfung liegt drinnen in dem. Alle 7 Schöpfungstage, alles, was in der Bibel geschildert wird, liegt in dem Bereshit schon drinnen, als sehr blasses Bild. Übersetzt wird es dann simpel im Anfang. Das ist die deutsche Übersetzung. Das Bild, das dahinter steckt, hat damit gar nichts zu tun, im Grunde. Oder nur insofern etwas zu tun, als das, was dieses Bild schildert, zu Beginn passiert. Aber wir haben ja darüber schon gesprochen, also über dieses Bild. Buh, 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 was ist buh? Jetzt muss man es nämlich erleben, zu erleben beginnen aus den Lauten heraus. Das ist nämlich das Geheimnis der hebräischen Sprache, dass in den Lauten, in der Formkraft der Laute, der Konsonanten namentlich, weil das Hebräische schreibt ja nur die Konsonanten, zumindest in der ursprünglichen Form, weil die Konsonanten beschreiben Formen, die Vokale beschreiben keine Formen, das sind Seelenstimmungen. Und der Hebräer hat gefunden, in den Buchstaben meißle ich eigentlich Formkräfte hinein. Und innerhalb dessen erlebe ich dann seelisch, aber das kann ich ganz, ganz frei, da brauche ich kein Zeichen dafür, jedes Zeichen passt nicht, weil wie soll ich eine seelische Empfindung als Zeichen aufmalen? Mal mir bitte die Empfindung Trauer auf, mal mir Liebe auf, mal mir Hass auf, ist schwierig, nicht wahr? Wie male ich das, in welcher Form? Sicher, es gibt eine gewisse Seelengeste vielleicht, die dazu passt. Trauer wird was mehr Zusammenziehendes haben, Freude was mehr Ausstrahlendes. Aber eigentlich ist es etwas, was nicht in räumlichen Formen sich fassen lässt oder beschreiben lässt. Also das haben die Hebräer ursprünglich nicht geschrieben, sondern eben nur die Konsonanten. Und später, als das Hebräische bereits lange eine tote Sprache war, das Hebräische war, wie das Lateinische, lange Zeit eine tote Sprache und ist erst im Zuge des Zionismus wiederbelebt worden. Zionismus war also die Bewegung, dass Israel, Palästina, eben wieder ein Staat wird, dass die Juden sich dort sammeln sollen und man hat eine gemeinsame Volkssprache sozusagen gesucht und zurückgegriffen auf das alte Hebräische und hat es als sozusagen künstlich als Volkssprache wieder eingeführt. In der Zwischenzeit war es tot und weil es eine tote Sprache war, haben irgendwann die guten Hebräer selber gar nicht mehr ihre Texte gescheit lesen können, weil die Vokale gefällt haben. Ja, bitte, welchen Vokal nehme ich denn da? Da steht brscht, brscht, brr, hm, lehim, lehim. Na, was ist das? Wie vokalisiere ich das? Sie haben gewusst, das, irgendwie passt das nicht. Also jetzt haben im Grunde wieder Eingeweihte mitgearbeitet daran, die Texte wieder zu vokalisieren und jetzt Zeichen dazu zu machen, Punkterln dazu zu setzen, die andeuten, mit welchem Vokal man das aussprechen soll. Also gar nicht so also einfach, die Geschichte. Aber also was liegt jetzt drinnen in diesen Konsonanten, in diesen konsonantischen Formen? In den Formen, die durch die Laute gegeben werden, haben die Hebräer hineingeheimnist, könnte man sagen, die Imaginationen, die sie erlebt haben, wenn Sie den Blick gerichtet haben auf die Schöpfungsgeschichte. Zieht euch so jetzt um.
Nein.
Die Eisenbahn ist ja ruhig. Das heißt, wenn wir uns vertiefen in den Lautcharakter dieser Worte, dann tauchen wir ein in ein Erleben dieser Imaginationen. Dazu müssen wir wirklich völlig einmal die äußeren Begriffe, die sich im Laufe der Zeit daran geheftet haben, völlig vergessen. Also das Parashit im Anfang heißt, vergessen wir schon. Das Bara schaffen heißt, vergessen wir schon. Das Elohim, die Schöpfergötter sind, vergessen wir schon einmal. Wir versuchen zu erleben, was sagt uns das Bild, das aus den Lauten herauskommt. Dann findet man nämlich einen ganz anderen Begriff dafür, einen höheren Begriff des Ganzen. In dem Bereshit. Was liegt da drinnen? Bo ist eine Blase, ein Ball von mir aus, was Rundes, was Aufgeblähtes, ein Raum, der sich öffnet, könnte man sagen. Nichts anderes zunächst einmal. Das heißt, die erste Form, die entsteht, ist, naja, sowas wie ein Art leerer Raum, könnte man sagen. Irgendwo beginnt sich was aufzublähen. Die Frage ist, wie das passiert. Naja, es gibt dann später sehr viele Ausdeutungen. Ein bisschen was haben wir, glaube ich, schon einmal besprochen, aber es ist immer gut, das zu wiederholen. Wenn wir uns vorstellen, das Bild, dieses Einsof, dieses Unendliche, dieses Grenzenlose, das nicht hier ist, das nicht dort ist, das überall ist, das aber keinen Raum, keine Zeit, kein Nichts kennt, das zieht sich zurück. Irgendwo zieht sich's zurück und lässt einen Leerraum zurück, indem es selber nicht mehr drinnen ist. Dann haben wir ungefähr das, was mit dem Bo gemeint ist. Also aus diesem Unendlichen, aus diesem unendlichen Urlicht, wenn man so will, entsteht ein leerer, finsterer Raum, der keine äußere Grenze hat, der sich aber abgrenzt jetzt sozusagen von dieser Unendlichkeit. Man könnte sagen, also außerhalb dessen liegt die ganze Unendlichkeit. Innerhalb entsteht so ein leerer Raum. Das ist was sehr Interessantes, was man meines Wissens überhaupt nur bei den Hebräern findet, dass die Schöpfung nicht entsteht als etwas, was oder primär nicht als etwas entsteht, was die Götter oder das höchste Geistige aus sich heraus setzt, aus sich heraus strahlt, als Emanation aus sich herausbringt, sondern wo die Schöpfung dadurch entsteht, dass sich das Göttliche zurückzieht. Das ist doch ein interessanter Gedanke. Die Schöpfung ist dort, wo das höchste Göttliche nicht mehr ist. Sonst sagen wir, naja, die Schöpfung, es ist ein Werk der Götter, da haben sie ihr Wesen ausgestrahlt und folglich finden wir überall in der Natur das Göttliche drinnen, weil es ja ihr Werk ist und so weiter. Und jetzt steht am Anfang der Gedanke, die Schöpfung entsteht dadurch, dass sich die Götter zurückziehen. Also haben wir jetzt das Nicht-Göttliche oder wie ist das? Naja, ein bisschen was davon ist zumindest richtig. Dadurch ist es für die Hebräer zum Beispiel schon gar nicht mehr unerklärbar, dass in dieser Welt dann auch sich das Böse breit machen kann. Weil sonst gibt es ja immer meistens also in den Schöpfungslehren oder überhaupt in den Religionen das Problem, naja, wenn Gott das Vollkommene ist, wie kommt aber dann das Böse in die Welt? Jetzt schafft er eine Welt und in der ist das Böse. Das passt ja irgendwie nicht. Oder hat er uns nur ärgern wollen damit, oder wie ist das? Aber es ist auch nicht unbedingt eine vollkommene Eigenschaft, also wenn er uns ärgern will damit. Also bei den Hebräern ergibt sich das ganz zwangsläufig, weil bei ihm einmal die Schöpfung dadurch entsteht, dass sich das höchste Göttliche zurückzieht und einen Freiraum gibt, damit aber auch einen Raum gibt, wo sich etwas bis zu einem gewissen Grad frei und selbstständig entwickeln kann. Weil wenn die ganze Schöpfung immer am Göttlichen dranhängt, sozusagen immer den direkten Draht zu Gott hat, kann es keine Freiheit geben. Es wäre vielleicht eine wunderbar friedliche Welt, alles wird wunderbar funktionieren, aber Freiheit gäbe es keine, weil letztlich fließt alles unmittelbar aus dem Göttlichen heraus. Und Freiheit besteht eben auch darin, sich dem Göttlichen entgegenstellen zu können. Zu sagen, nein, ich will nicht. Zu verweigern sozusagen auch. Zu sagen, ich will es anders. Vielleicht dann aus Freiheit wieder zurückzufinden zum Göttlichen. Aber real ist die Freiheit nur dann, wenn ich mich auch sozusagen dem Göttlichen entgegenstellen kann. Und diese Freiheit zu entwickeln, ist die große Aufgabe gerade unserer Erdentwicklung. Also das heißt, dieses Prinzip des Sich-Zurückziehens des Göttlichen gilt insbesondere für unsere Erdenwelt, für unsere Erdenschöpfung. Wie das auf den früheren Inkarnationen sozusagen unserer Erde, unseres Erdenkosmos war, ist ein anderes Kapitel. Das zieht aber hier ein bisschen. Dadurch auch wird der Beginn gesetzt, dass, naja, das Göttliche überhaupt eben das entwickeln kann, was wir vorhin genannt haben, das Gegenstandsbewusstsein. Wir haben es im Kleinen, wir spiegeln uns an der Welt draußen. Für das Göttliche beginnt dieser Prozess in dem Moment, wo er etwas schafft, wo es, oder wo das Göttliche, ich nenne es einmal bewusst so, ohne männlichen oder weiblichen Artikel, wo das Göttliche sich etwas schafft, wo es selbst nicht ist. Weil wie sollte es sich sonst etwas gegenüberstellen? Weil ich kann mich schwer mir selber gegenüberstellen, ich kann mir vielleicht meinem Spiegelbild gegenüberstellen, aber dann brauche ich zumindest einen Spiegel draußen, in den ich mir reinschauen kann. Aber wenn ich keinen Spiegel habe, nichts außer mir selber, kann ich mich auch nicht sozusagen mir gegenüberstellen, ich kann mir gar nichts gegenüberstellen. Also das Göttliche entwickelt das Gegenstandsbewusstsein dadurch, dass es einen Raum schafft, in dem es selber nicht ist. In dem es sozusagen, in den es von außen hineinschauen kann, in dem es sich in gewisser Weise auch spiegeln kann. Es spiegelt sich nämlich dann wirklich tatsächlich auch an der Schöpfung, die es hervorbringt. Das alles liegt in dem Bu drinnen, in dem simplen Bu da am Anfang. Man kommt natürlich in das nur hinein, wenn man wirklich über dieses Wort, über diese Formkraft der Laute, die da drinnen sind, lange, lange meditiert. Das heißt, meditiert, was heißt das in dem Fall? Sich konzentriert auf das, es versucht immer wieder zu erleben und was bedeutet es? Die Bedeutung dieses Bildes zu erleben, das Bild an sich ist ja zunächst sehr schnell da, puh, puh, puh. Wenn ich nur ein bisschen aufmerksam bin, merke ich, dass das irgend so ein Ball, irgend so was Rundes ist. Also ich habe das Bild von irgendetwas Rundes, von einem Ball, von einem geschlossenen Raum, aber was bedeutet das Bild? Zunächst, was ist das, ein Fußball oder sonst irgendwas? Also, kann man ja noch nicht sagen. Also die Bedeutung erschließt sich eben erst, wenn man sich lange, lange in dieses Bild, nur dieses einen Buchstaben, dieses einen Lautes versenkt. Und das beginnt zu erleben, aus dem Hintergrund natürlich auch dann, dass einem irgendwann klar wird, ja, Wo kommt denn das überhaupt her? Es gibt vorher nichts. Nichts. Es gibt vorher nichts. Also vorher ist das Nichts. Zuerst ist das Nichts und dann ist das Buh. Da, also dann habe ich schon diesen Entwicklungsschritt drinnen. Und bezüglich des Nichts ist es auch wichtig, sich die Vorstellung zu entwickeln, dieses Nichts ist aber zugleich alles. Ist das Endlose, das Unbegrenzte, das darum nicht Fassbare, weil es nirgends war Grenze, es kann es nirgends fassen. Und darum erscheint es mir als nichts. Man könnte sagen, das Unendliche, das Unbegrenzte erscheint notwendigerweise als nichts, weil es nirgends fassen kann. An keinem Ende, weil es gibt kein Ende. Ich kann es an keinen Zipfel fassen. Und aus dem bildet sich aber jetzt heraus dieses Buh. Das ist genau dieser Hohlraum, könnte man sagen. Also eigentlich, wenn man es als Bild jetzt sich vorstellen will, ist es eher so als Art Hohlraum zu empfinden. Aber bitte es nicht zu räumlich nehmen. Nicht jetzt schon als Raum in unserem Sinn nehmen. Es ist ein Erlebnis in der Seelenwelt. Es entsteht eigentlich so etwas, na, könnte man sagen, wie ein Art Seelenraum. Es ist also sehr vergleichsweise gesprochen. Ich meine, wir haben es so unheimlich schwer heute, weil wir unsere Worte und unsere Begriffe ja im Grunde ausgebildet haben, nur für die äußere Welt, für die gegenständliche Welt. Wir sind also heute schon sehr weit fortgeschritten in der Ausbildung des Gegenstandsbewusstseins, das da beginnt. Und wir sind bis zu einem gewissen Grad heute verdammt dazu, dass wir uns gar nichts anderes mehr vorstellen können. Wenn wir uns irgendwas vorstellen, dann stellen wir es vor. Irgendein Ball oder was. Aber Ball ist ein räumlicher Gegenstand. Das Ganze spielt sich aber in der Seelenwelt ab. Also, schwierig. Also man könnte sagen, indem sich das Göttliche zurückzieht, entsteht ein Seelenraum. Ein geschlossener Seelenraum. Indem das Seelische aber noch sehr undifferenziert ist. Was heißt sehr? Noch total undifferenziert ist. Aber es tut sich jetzt was da drin. Es ist nicht mehr ein ganz leerer Raum, der da ist, sondern da dreht sich was drin, da rast etwas drinnen, da regt sich etwas drinnen im Regit, Regit, Regit. Das ist das E, also oft wird es halt bei den Hebräern Bereshit, wirklich dieses zweite E ausgebrochen, eigentlich ein bisschen unrichtig, es ist nur so ein Stimmabsatz. Bereshit, Bereshit, rr, rr. Also jetzt beginnt sich's zu drehen. Dieses R ist deswegen ein sehr gutes Bild, weil es erstens eine sehr starke Erregsamkeit ausdrückt. Da haben wir schon das Gefühl, da dreht sich was, da bewegt sich was. Ist sicher kein Konsonant, der was Ruhiges darstellt. Etwa K. Naja, es ist vielleicht auch eine Bewegung. Was ist denn so ganz, ganz ruhig? Was gibt man? Naja, das Bu als solches ist nur relativ ruhig. Bu, Ball, der liegt da. Zwar runde Form, aber das ist nur relativ ruhig, aber jetzt, da dreht sich was, da bewegt sich was. Damit wir den Laut R überhaupt hervorbringen können, überhaupt wenn er schön mit der Zunge hervorgebracht wird, nicht irgendwo im Hals da drinnen, fällt manchen der Sprachgestaltung sehr schwer, das auch in die Zunge hineinzubringen, dass irgendwo herumkrächzen. Hängt damit zusammen, nämlich, dass sie was noch nicht ganz beherrschen, die Kräfte des Seelenleibes, die Seelenkräfte nicht ganz voll beherrschen. Die Seelenkräfte liegen nämlich am stärksten im R drinnen. Das Astralische, unser Astralisches, also unser Astralleib, unser Seelenleib, der wirkt am allerstärksten im R drinnen. Das ist der Laut des Astralleibes. So wie das L, das lebendige L, ist der Laut des Ätherleibs, könnte man sagen. Die anderen sind alle fast nur für den physischen Leib. Aber die sind am ehesten Naja, der braucht am meisten Gestaltungskraft, der physische Leib. Weil der, da muss am meisten gemeißelt werden in Formen. Im Astralischen, da muss er mal zugehen, da muss er sich einmal bewegen, da geht's rund. Also seelische Regsamkeit, ganz starke seelische Regsamkeit beginnt jetzt in diesem Seelenraum. Das drückt sich aus in dem Erd. Parashit, Parashit. Sch. Was ist im Sch? Drinnen. Also die Hebräer sagen es ganz deutlich, das Sch, das zischende Sch, das ist ein sehr zischendes Sch, ist das Feuer des Geistes. Steiner nennt es manchmal anders, ganz anders, sagt, das ist, wo der Geist in die Materie schießt. Das ist auch interessant. Das ist eigentlich der Geist, der schaffend wird. Im Endeffekt der in die Materie hineinschießt, sich verdichtet bis zur Materie. Aber die Hebräer empfinden sozusagen noch ganz am Anfang, also wo dieses Zischende des Feuers noch ganz stark herauskommt und sehen noch weniger die Verdichtung drinnen. Shhh. Feuerlaut. Der Feuerlaut. Eine der drei Mütter. Wir haben das letzte Mal über die drei Mütter begonnen zu sprechen. Die drei Mütter, die bei den Hebräern also mit drei Buchstaben zusammenhängen, eben mit dem Sch. Das ist die eine Mutter, die steht für das Feuer. Aleph, das Aleph. Aleph ist so ein interessanter Buchstabe, es ist der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets. Jeder wird jetzt sagen, naja, wie unser A. Nein, es ist nicht das A, auch wenn es Aleph heißt, übersetzt. Es ist eigentlich ein Laut, den es bei uns im Alphabet nicht gibt. Es ist, also für euch Freunde, die anderen wissen das schon ein bisschen, es ist so eine Art neuer Stimmansatz. Es ist so, also das alte Beispiel, es gibt zwei deutsche Worte. Wir wollen verreisen. Verreisen. Im Winter, der jetzt Gott sei Dank vorbei ist, können aber die Scheiben vereisen. Merkt ihr den Unterschied? Das ist nämlich praktisch gleich geschrieben. Verreisen und vereisen. Der Unterschied besteht darin, dass ich das Wort nicht in einem Zug durchspreche, sondern die Stimme absetze und wieder neu beginne. Vereisen. Im Gegensatz zu verreisen. Und das Aleph bezeichnet genau diesen neuen Stimmansatz. Das ist das Aleph eigentlich. Kann aber dann oft im Hebräischen entsprechend vokalisiert auch als A gesprochen werden. Dann ist irgendein Punkt dann noch dabei. Dann wird es als A gesprochen oder wenn zwei Punkte darunter sind, dann wird es als E gesprochen und so weiter. Also dieses Aleph ist die zweite der Mütter und dann gibt es noch das Mem, das M, M. Shin, das Feuer des Geistes, Aleph, das Wehen der Luft und M ist eigentlich das Wellen des Wassers irgendwo. Also M entspricht dem Wasserelement oder man kann auch sagen Shin dem Geist, Aleph dem wehenden Seelischen, das Seelische geht sehr stark mit dem Atem, und M, dem Leiblichen, dem sich etwas einverleiben. Wenn wir sagen, das ist gut, dann wollen wir uns etwas einverleiben. Das immer etwas so hineinnehmen, ins Innere, genießerisch sogar hineinnehmen, sich verdichten, das ist eigentlich der Prozess der Leibesbildung. Der Prozess der Leibesbildung ist, ich nehme dieses seelisch-geistige da jetzt wo hinein, da will ich es jetzt für mich genießen da drinnen. So entsteht langsam das, was Astralleib ist, Ätherleib ist, als was abgeschlossen und schließlich der physische Leib. In dem huckt man halt dann drin, huckt unser kleines Ich drin und schaut raus und freut sich, dass es also ein bisschen was aus der Seelenwelt, aus der Geisteswelt und so weiter da hineingenommen hat, mit dem genießerisch hineingenommen hat. Das sind die drei Mütter. Also da ist jetzt nur von der ersten dieser Mütter die Rede, von dem Shin, von dem Feuer des Geistes. Das aber sozusagen die Tendenz hat, schaffend zu werden. Also darum auch sehr wichtig, das was Steiner sagt, also wo der Geist in die Materie schießt, die Materie im weitesten Sinne. Materie oder Stoffliches, Substanzielles kann man sehr, sehr weit fassen. Hier geht es darum, dass Seelensubstanz gebildet wird, seelische Substanz. Die ist genauso real wie die da, wie die stoffliche. Nur haben wir uns halt nicht so körperlich an da, nicht wahr? Über Liebe und Hass, an dem schlagen wir uns nicht die Schädel in zwei, aber seelisch können wir uns schon manchmal wehtun dran. Nicht wahr? Wenn uns Hass begegnet, können wir schon seelisch ganz schöne Wunden davon tragen. Also die Seelenstofflichkeit wirkt schon, durchaus. Wenn wir mit ihr kollidieren in der falschen Weise. Die ist sehr wirklich. Die meisten glauben, wenn das Körperliche nicht mehr da ist, na, was ist denn dann noch da? Dann kann ja gar nichts mehr da sein. Na, das Seelische ist ja mindestens so starke Realität wie das Körperliche. Wir erleben es halt im Erdenleben alles nur so blass. Unser Körperliches dämpft dieses Erleben. Wenn man erlebend wirklich in die Seelenwelt eintaucht und das jetzt in der Imagination etwa erlebt, dann ist dieses Erleben ein viel realeres, als wir es hier gegenüber der Körperwelt erleben. Ja? Dann sagen wir, ich bin Realist, ich glaube nur an das, was ich greifen kann, das ist real. No, wenn man in die Seelenwelt geht, dort stößt man sich sozusagen noch viel, viel härter als da und viel realer, wenn man es in voller Stärke erlebt. Heute ist es halt ganz, ganz abgeblasst, dieses Erleben, das wir haben in der irdischen Verkörperung. Und ist ganz übertönt durch die körperlichen Erlebnisse, durch die sinnlichen Erlebnisse, die wir mit den Sinnesorganen haben. Ich habe ja oft auch darauf hingewiesen, dass wir überhaupt aber die Sinneswelt erleben, dass wir Farben, Gerüche und so weiter erleben. Das ist doch schon der Hinweis, dass es eine Seelenwelt gibt. Was ist denn Farbe? Farbe ist weder der Farbstoff noch ist eine elektromagnetische Welle oder was das alles ist, nicht die Farbe. Das Erlebnis Rot ist was rein Seelisches. Wir erleben es nur an der äußeren Welt zunächst einmal. Aber in Wahrheit ist das eine dieser vielen Seelenstofflichkeiten, wenn man so will. Eine dieser vielen Seelensubstanzen, die es gibt. Eine relativ niedrige sogar, aber eine, die, wenn man sie in reiner Form im seelischen Erleben, in der Imagination erlebt, nicht vergleichbar ist, nicht annähernd vergleichbar ist mit dem, was wir hier als das strahlendste Rot erleben können, sinnlich. Das ist ein müder, blasser, fader Schatten davon. Und da ist selbst also die unterste Stufe des farblichen Erlebens ist weitaus intensiver als jedes sinnliche Rot, das wir erleben können. Also das heißt, dieses Erleben dort ist sehr viel realer in Wahrheit als unser Erleben heute der sinnlichen Welt gegenüber. Das ist eine Schattenwelt im Grunde, im Vergleich dazu. Darum haben die Inder ja immer vom sogenannten Schleier der Maya und so weiter gesprochen, weil die konnten noch viele ganz normale, also nicht Eingeweihte oder so, konnten noch hineinschauen und haben gemerkt, also zumindest wenn ich so in der Übergangsphase bin, wo ich in den Traum hineingehe, da erlebe ich eine Welt, die ist viel, viel bunter und viel, viel wirklicher als das, was ich da bei Tag draußen bei offenen Augen erlebe. Das ist ja ein Grauschleier da draußen. Da brauche ich ja 10 Packen Persil, um das wegzukriegen. Na, das haben sie nicht gesagt, aber... Also... Anthroposophie ist das beste Colorwaschmittel sozusagen für die Seele und für den Geist. Also an sich das heranzutasten. Darum ist es ja auch so spannend, sich etwa mit Goethes Farbenlehre zu beschäftigen. Und wirklich in das Erleben der Farben einzutauchen. Und wenn man das lang genug tut, dann kriegt man hier und da einmal so ein Blitz, vielleicht einen kleinen davon, wie die Farbe vielleicht in der seelischen Welt ausschauen könnte, eh nur als unterste Zipfel davon. Aber dann stößt man durch die sinnliche Farbe sozusagen, na eigentlich gar nicht durch die sinnliche Farbe, sondern durch den Schleier, durch den physisch-materiellen Schleier durch und hat ein Blinzeln davon, von dem, was diese Farbe in ihrer seelischen Realität ist. Gibt es dann verschiedenste Stufen noch, also wie das erscheinen kann, also wo sich das immer mehr vergeistigt, dieses Erleben, und immer strahlender, immer lichter, zugleich aber durchleuchtender wird. Also das ist unbeschreiblich im Grunde. Aber also um diese Seelenstofflichkeit zu schaffen, um das geht es jetzt. Also wenn da dieses in die Materie schießt, der Geist in die Materie schießt, das Feuer des Geistes in die Materie schießt, dann schießt es also in die Seelenmaterie hinein zunächst einmal. Und in eine noch sehr undifferenzierte, also die ist noch nicht in Farben differenziert. Die Hebräer wussten das. Die Hebräer wussten das. Ich hoffe, ich finde jetzt die Stelle. Ja, oh ja, ich habe sogar das Lesezeichen drin. Die konnten das nacherleben, einfach aus der meditativen Betrachtung dieses Wortes, dieses einzigen Wortes heraus. Wir erklären es halt jetzt noch, wie das mit den Lauten zusammenhängt und so. Sie haben es mehr direkt unmittelbarer gehabt. Wir müssen uns jetzt langsam herantasten. Also, wie heißt es da? Und unter dem Titel, der Titel steht allerdings im Original gar nicht drinnen, gibt aber ungefähr den Inhalt dieses Kapitels wieder. Der Urglanz, aus dem alle Worte geschaffen. Alle Worte. Im Anfang, da prägte der Wille des Königs in den oberen Raum seine Prägung. Eine Leuchte aus dunkler Urregion und trat ein in das Verborgene aus dem Endlosen her. Na, der Satz ist natürlich schon ein bisschen kryptisch. Also ein bisschen schwierig zu verstehen vielleicht, oder? Also was meint er denn eigentlich überhaupt? Na, das, was wir vorher besprochen haben, was so schwer in Worte zu fassen ist. Aus dem Endlosen, aus dem Unbegrenzten, aus dem Nicht-zu-Fassenden, das Nichts. Und alles ist aus dem prägte der Wille des Königs in den oberen Raum seine Prägung. Also er tut jetzt irgendwas. Ein Leuchten aus dunkler Urregion, vergleichbar diesem Ein-Sof-Ohr, dem unbegrenzten Licht, das jetzt aufleuchtet. Ja, aufleuchtet, nur immer unsichtbar, völlig unsichtbar. Ein formloser Wirbel, jetzt geht's weiter, und trat ein in das Verborgene aus dem Endlosen her. Also aus dem endlosen, unbegrenzten Raum kann ich nicht sagen, aus dem das alles oder nichts zugleich ist, tritt er ein in das Verborgene. Das Verborgene ist eigentlich dieses Bu schon, dieser leere Raum. Beziehungsweise er schafft ihn. Ist aber noch alles verborgen, weil da gibt es auch noch nichts zu sehen im Grunde. Es ist nur ein Loch. Also jetzt haben wir am Anfang der Schöpfung ist ein großes Loch einmal da, nichts anderes. Ein Loch im Nichts. Also wenn man es jetzt ein bisschen scherzhaft übersetzt, am Anfang entsteht ein Loch im Nichts. Und jetzt geht dem Nichts irgendwie die Luft aus und jetzt beginnt die Schöpfung. So, also er trat ein in das Verborgene aus dem Endlosen her. Ein formloser Wirbel schloss sich zum Ringe. Ein formloser Wirbel schloss sich zum Ringe. Also jetzt wird noch deutlicher angedeutet, dass da so eine leere Region geschaffen wird. Aber aus dem Formlosen heraus. Ein formloser Wirbel, ja, wie soll man es ausdrücken? Ich muss es irgendwie beschreiben. Also er beschreibt es als formloser Wirbel, manche als... Irgendwo habe ich schon gelesen, als formlose, formende Form oder solche Sachen. Also man kann es eigentlich nur in so Paradoxien schildern, die irgendwo einmal eine Ahnung geben, in welche Richtung das geht. Weil ich kann mir es nicht klein, groß und eckig, kann ich mir alles nicht vorstellen, ist alles falsch. Also kann ich es nur so irgendwie andeuten. Mem, Wasserelement. Wir sind schon ein bisschen weiter da in der Schöpfung draußen. Wir sind noch beim Feuer. Gut. Ein formloser Wirbel schloss sich zum Ringe. Das ist übrigens gut, dass hier Ringe und nicht Kugel steht, gefällt mir sehr gut. Auch wenn wir jetzt das Bu am Anfang eigentlich eher so als Kugel, also sehr gegenständlich erleben, muss uns ja bewusst sein, von Raum in unserem Sinn ist noch lang keine Rede. Und daher ist es ganz gut, wenn man gleich wieder mal weggeht von unserer räumlichen Vorstellung, weil die eigentlich schon falsch ist. Es ist eigentlich ein Bu, eine Kugel, die aber nicht im Raum ist. Also, was ist das für eine komische Kugel, die nicht im Raum ist? Na, der Hebräer steht wenigstens gleich konsequent als Kreis einmal da. Nur als Kreis, das genügt. Also er stellt sich gar nicht räumlich dar. Ist auch der Imagination im Grunde angepasster, weil Imaginationen im Grunde nicht räumlich erlebt werden. Also wenn man geistige Erlebnisse hat, seelische Erlebnisse hat, sind sie eigentlich nicht räumlicher Natur, sondern eher flächenhaft bildhafter Natur. Also etwa wie es auch noch bei den mittelalterlichen Gemälden oder so war, Gemälden, also es wurden ja eigentlich immer die heiligen Geschichten und dergleichen dargestellt. Kein Mensch hat im Mittelalter ein Landschaftsbild oder was gemalt, das hat niemand interessiert. Sondern man hat Christus, das Göttliche gemalt, die Heiligen und die Apostel und von mir aus auch, aber als geistige Wesenheiten eigentlich. Und dann hat man die ganzen Bilder nicht räumlich gemacht. Dann sagen wir, naja, die haben halt noch nicht so genau hinschauen können oder haben halt so einfachere Figuren gezeichnet und manche größer, manche kleiner, man weiß nicht warum. Ja, sie haben sie halt in der Größe gemalt nach ihrer geistigen Bedeutung. Das hat also symbolischen Charakter gehabt. Und keiner hat geglaubt, also wenn ich da jetzt irgendein Maxl herzeichne, das soll der liebe Gott sein, so schaut der aus. Das ist eigentlich nur ein Symbol dafür, wie ich es in der Imagination erleben kann, aber nicht, es ist nicht ein räumlich körperlicher Mensch. Also so dumm waren sie nicht. Das sind wir dann heute geworden, dass man sich heute den Gott mit dem Rauschebart vorstellt und sie fragt, wo schwebt er herum, irgendwo über den Wolken sitzt er in einem bequemen Wolkensofa und mit langem Bart. Also sie wussten, dass man es ohnehin nur symbolisch in Wahrheit darstellen kann. Und dann ist es besser, bewusst auf die eigentlich sinnliche Darstellung, auf die räumliche Darstellung wenigstens zu verzichten. Nicht gegenständlich wenigstens zu malen, sondern flächenhaft zu malen. Dass man schon auf den ersten Blick sieht, das ist nicht eine Fotografie sozusagen vom lieben Gott oder von der geistigen Welt. Das ist ein Unsinn. Also daher ist das Bild des Kreises sehr gut und die Hebräer verwenden das Bild ganz konsequent. Haben wir ja schon einmal kurz besprochen in der Darstellung dieses Sephirot-Baumes, von dem die Kabbala spricht. Hat zu tun mit dem Baum des Lebens im Paradies auch und so weiter. Aber es gibt auch eine ganz andere Darstellung davon, wo er nicht als in dieser baumartigen Struktur dargestellt wird, sondern in Form von konzentrischen Kreisen, die Himmelssphären darstellen. Aber bewusst eben als Kreise, nicht als Kugeln oder als irgend sowas, sondern als Kreise, die Himmelskreise sozusagen. Die entstehen dadurch nämlich, dass dieser Innenraum darf ich jetzt gar nicht mehr sagen, dieser leere Kreis einmal, dass der in sich gestaltet wird. Wenn dieser leere Raum sozusagen, dieser leere Kreis, bleiben wir beim Kreis, wenn der durchgestaltet wird, entstehen halt einmal kleinere Kreise da drinnen, so stufenweise. Und das sind dann einerseits die Planetensphären. Es hängt andererseits aber auch zusammen mit den 10 Sephirot, die im Sephirot-Baum halt dort als Baum anders dargestellt werden. Da sind es dann 10 Kreise, Da findet man, der unterste Kreis hat was zu tun mit unserer Erdenwelt. Dann kommen die sieben klassischen Planetensphären vom Mond und so weiter bis hinauf zum Saturn. Dann haben wir schon insgesamt acht, weil unsere Erdenwelt zählt auch dazu. Das ist das kleinste Kreisel. Also wir sind dort nicht nur ein Punkterl, wir sind ein kleines Kreisel wenigstens. Immerhin bedeutsam, weil die Erdenwelt sehr bedeutsam ist aus Sicht der hebräischen Eingeweihten. Dann kommt die Tierkreisregion als neuntes und als zehntes stehen wir an der äußersten Grenze, wo es ins Endlose übergeht, wo außerhalb ist auch schon wieder schlecht ausgedrückt, aber wie soll ich es ausdrücken, das Unbegrenzte, das Ewige, das alles oder nichts, alles und nichts ist. Das ist dieser zehnte Punkt. Das ist das, was dann genannt wurde, auch die Kristallsphäre. Oder das, Aristoteles hat es dann genannt, das Primum Mobile. Weil von dort alle Bewegung ausgeht. Denn alle Bewegung kommt sozusagen von jenseits dessen. Weil das eigentlich Göttliche ist da draußen. Das ist ja gar nicht in der Schöpfung da drinnen. Schickt nur sozusagen, wenn wir dann später sehen, seine dienstbaren Geister hinein. Aber es selber hält sich außerhalb. Und also jenseits dieser Kristallsphäre, jenseits dieser zehnten Sphäre nach dieser Darstellung, dort beginnt sozusagen dieses Einsoff, dieses Nichts. Ist also eine andere Darstellungsweise. Das ist das im Übrigen, worauf hingewiesen wird am zweiten Schöpfungstag. Wir erinnern uns daran. Wunderschönes Wort, wie diese zehnte Sphäre dann genannt wird, weil sie eigentlich auch wieder nicht gegenständlich dargestellt werden darf, sondern als Tätigkeit im Grunde. Am zweiten Schöpfungstag heißt es Vayomar, wichtiges Wort, es sprachen die Elohim, das haben sie nämlich auch erst lernen müssen. Fällt euch das auch, dass sie auch erst sprechen lernen mussten? Die Schöpfung beginnt nicht, die Elohim sprachen dieses oder jenes, sie sprachen, es werde Himmel und Erde. Nein, sondern im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Am ersten Schritt sind wir wieder beim ersten Speis, ich springe ein bisschen herum in der Schöpfung, aber das macht nichts, die ist an allen Ecken so schön, da können wir ein bisschen herumhoppeln.
Welche Sprachen, es werde nicht.
Genau, also erst mittendrin dann, etwa ich frage auch, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, Ve'et Haaretz, Ve'haaretz, Hayeta, Tohu, Vabohu, Ve'choshech, Alpinetehom, Ve'ruach, Elohim, Merachefet, Alpine, Hamayim. So, also auf Deutsch, also im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde war, wie heißt es, wüst und leer in der Übersetzung, auch eine sehr ungenaue Übersetzung, und Finsternis über der Tiefe, Finsternis über der Tiefe, es ist also noch alles finster. Veruach Elohim merachefet alpene hamayim, der Geist der Elohim schwebte über den Wassern. Ruach Elohim, der Geist der Elohim, eigentlich der schaffende Verstand der Elohim. Ruach ist die Verstandesseele der Elohim. Das ist der Verstand, den man ganz gut brauchen kann, um zu planen, um zu organisieren, sozusagen, jetzt halt im kosmischen Maßstab. Ist unserem weit überlegen natürlich, aber es ist nicht die höchste Form des Geistigen. Es ist also die Art, die sozusagen mehr konstruiert als wirklich kreativ schafft. Weil auf der Ebene sozusagen, das ist die Ebene, wo die eigentlich schöpferischen Gedanken übernommen werden und jetzt zu einem Plan ausgearbeitet werden. Das drückt sich ein bisschen in diesem Ruach Elohim aus. Kann man noch viel über die Zeile sagen, haben wir viel schon gesagt. Und dann aber erst, wenn das so weit ist, dann endlich das erste Vayomar. Vayomar Elohim. Es sprachen die Elohim. dann sind sie so weit, dass das Wort aus ihrer Gemeinschaft hervordringen kann. So muss man es ja sagen, weil es ist ja eine Gemeinschaft von sieben Elohim. Also alle sieben sprechen zugleich im Grunde und reden nicht durcheinander. Also sind Chorsprechen gewohnt offensichtlich. Naja, jetzt könnte man einen Riesensprung machen. Was ist denn das Wort, was da spricht? Wer ist denn das Wort? Der Christus. Der Christus ist das Wort. Der Sohn ist Gott. Oder wie es die Theosophen genannt haben, der zweite Logos. Der erste Logos, das sozusagen entspricht Gott Vater. Der zweite Logos. Logos ist im griechischen Wort. Der zweite Logos ist der Sohn oder das Wort im engeren Sinn. Und der dritte Logos ist der sogenannte Heilige Geist. Das sind im Übrigen genau die drei Stufen, die wir auch bei den Hebräern finden, wenn sie in diesem Ein Sof unterscheiden. Ein, das Nichts, Ein Sof im engeren Sinn, die zweite Stufe, das würde dem Sohnesprinzip entsprechen, also dem Christus entsprechen, und Ein Sof Or, das geistige Licht. Das unendliche geistige Licht, das entspricht dem Heiligen Geist. Das ist genau drinnen, die Trinität. Also auch in der hebräischen Geheimlehre, ganz deutlich drinnen. Nichts anderes. Also es ist schon spannend zu sehen, wie in so unterschiedlichen Überlieferungen dann also dieselben Dinge durchaus auftauchen. Wobei man dann natürlich dazu sagen muss, dass es später einen sehr starken Austausch auch gab zwischen dem Christentum und dem Hebräischen und gerade bei den Kabbalisten, also die sozusagen ausgelegt haben jetzt oder den tieferen esoterischen Sinn versucht haben wieder herauszuholen aus der Schöpfungsgeschichte namentlich, die hatten natürlich auch Kontakt mit den Christen und dort gab es sehr viel Austausch. Die meisten kabbalistischen Bücher sind ja erst so entstanden im 12., 13. Jahrhundert. Das Älteste, das man zurückdatieren kann, ist das Sefer Yetzira. Das vermutet, dass es schon im 2., 3. Jahrhundert nach Christus entstanden ist. Obwohl es der Legende nach und dem Geist nach stimmt, es auch bereits auf Abraham zurückgehen soll. Also da sind wir noch 2000 Jahre vor Christus irgendwo. Haben wir auch das letzte Mal darüber gesprochen, wie das mit dem Abraham zusammenhängt. Ja, also jetzt lernen sie sprechen. Das heißt, sie sind jetzt so weit, nachdem also das alles passiert ist, Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz, Ve'haaretz, Hayeta, Tohu, Vabohu, Ve'koshek, Alpene, Tehom, Ve'ruach, Elohim, Merachefet, Alpene, Hamayim. Also im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis über der Tiefe. Und der Geist der Elohim schwebte über den Wassern oder über der Tiefe. Dann sind sie so weit herangereift in ihrer Schaffenstätigkeit, dass das Christuswort durch sie zu sprechen beginnen kann. Da sind sie erst so weit, dass sozusagen sich der Christus durch sie artikulieren kann in Wahrheit. Also das heißt, wenn es immer heißt, Vayomer, und das heißt jetzt dann ab sofort an jedem Schöpfungstag, sie beginnen sogar alle bis auf den 7., wo sie ruhen, da schweigen sie zunächst einmal auch, aber bis zum 6. Schöpfungstag plaudern sie recht fleißig und bringen da die ganze Schöpfung hervor, aber es beginnt dann immer mit Vayomer. Zweiter Schöpfungstag, dritter Schöpfungstag, vierter Schöpfungstag, fünfter Schöpfungstag, sechster Schöpfungstag, Vayomer. Aber da sind sie so weit, dass sie also diese Beziehung zu dem Christus voll und ganz aufnehmen. Also, ein weiter Weg, aber wir sind bisschen abgekommen von dem, wo wir eigentlich hin wollten. Wir wollten ja den zweiten Schöpfungstag uns anschauen, wo diese Feste, dieser Kristallhimmel geschaffen wurde. In der deutschen Übersetzung des zweiten Tages heißt es ja, und es sprachen die Elohim, es werde eine Feste inmitten der Wasser und sei scheidend zwischen den Wassern unten und den Wassern oben und so ähnlich. Nein, eigentlich heißt es doch zwischen Wasser und Wasser, scheidend zwischen Wasser und Wasser. Also diese Feste, von der gesprochen wird, wird übersetzt dann ins Lateinische mit Firmamentum und für uns ist halt dann das die Himmelssphäre geworden, also halt dort, wo die Sterne drauf bicken. So hat man sich ja dann eine Zeit lang vorgestellt, die Sterne bicken irgendwo drauf, das ist das Firmamentum, also so halt ziemlich großer schwarzer Samthintergrund oder irgend sowas, wo die drauf geheftet sind, die Sterne, das ist das Firmamentum. Aber in Wirklichkeit ist es also diese Grenze, wo die endliche Welt übergeht in die unendliche Welt sozusagen oder in die nicht endende Welt. Und genannt wird es hier aber mit dem Wort Rakia. Vayomer Elohim Yehirakia Abetoch Hamayim Vihimabil Ben Mayim Lamayim und so weiter. Also Vayomer Elohim Yehirakia Rakia. Rakia ist im Grunde nichts anderes als eine starke, seelische Tätigkeit, könnte man sogar sagen, und eine starke formende Tätigkeit. K, im K ist eigentlich ein ganz starker Willenslaut und der am stärksten formend ist. Wenn ich sage K, Kante, Ecke, K, K, da forme ich am stärksten, da schneide ich geradezu heraus, da meißle ich heraus. Rakia ist also die Tätigkeit des Formens schlechthin. Das ist die Feste. Zu scheiden, die Tätigkeit des Scheidens. Also ich darf mir dort nicht irgendwas gegenständlich vorstellen, sondern es ist eigentlich eine Tätigkeit. Eine Tätigkeit des Trennens, des Auseinanderhaltens, dieses unendlich unfassbaren von dem Endlichen. Das ist etwas, was durch eine im Grunde andauernde Tätigkeit überhaupt aufrechterhalten wird. Also Rakia ist heute genauso tätig noch und trennt sozusagen die Schöpfung von dem Unendlichen, aus dem sie entstanden ist. Und das ist also Rakia im höchsten und größten Sinn. Wir haben dann aber auch bei der Besprechung des zweiten Schöpfungstages darauf hingewiesen, dass das der Beginn eines ganzen Prozesses ist, durch den dann nach und nach eben die einzelnen Planetensphären geschaffen werden. Weil von denen heißt es ja dann später, bei den Griechen etwa auch, dass die einzelnen Planeten oder so hängen ja auch an Sphären. Und die haben sie sich auch so irgendwie als Kristallsphären vorgestellt. Also die Sonne saust auf so einer Sphäre herum, weil sonst jetzt herunterfallen, wenn es nicht irgendwo drauf montiert ist. Also da dreht sich so eine durchsichtige Sphäre. Also die richtigen Griechen haben sie es eh nicht so gedacht, aber unsere heutigen Interpreten dessen, von dem sie glauben, dass die Griechen es so gemeint haben, die glauben, dass die Griechen das geglaubt haben, also wenn ich es ganz exakt sage. Weil die Griechen haben auch zumindest noch eine Ahnung davon gehabt, dass die Kristallsphäre, die sie zwar so genannt haben, dass die nichts zu tun hat mit einer irgendwie gläsernen Kugel oder so, die da herumsaust. Nur heute glauben wir, dass die das glaubt haben, sagen die waren blöd. Es ist aber, wie heißt es so schön, im Faust, wie ist das mit dem Geist der Zeiten und so weiter, begreifen nur den eigenen Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln. Aber gut, also Rakia, diese Tätigkeit des Trennens, könnte man sagen, des Scheidens, des Unterscheidens. Die größte Unterscheidung ist eben gewesen, dass überhaupt aus dem unendlichen Unbegrenzten einmal eine Grenze entstanden ist und ein endlicher Raum oder ein etwas Endliches entstanden ist, ein endlicher Seelenraum. Aber das geht eben weiter, dann werden diese Planetensphären geschaffen, die Tierkreissphäre von mir aus geschaffen, alle diese Dinge. Das ist eine fortgesetzte Tätigkeit, dieses Rakia, aber in schon bescheidenerem Sinn, weil es jetzt im Endlichen schon arbeiten muss. Dazu gehört eine viel geringere Kraft, als überhaupt das unendlich Unbegrenzte einmal loszulösen. Das ist dieser Prozess, der also am zweiten Schöpfungstag beginnt und im Wesentlichen, haben wir gesagt, abgeschlossen ist am vierten Schöpfungstag. Kenntlich dann dadurch, dass dann endlich die großen und die kleinen Lichter, Sonne, Mond, und die kleinen dann, die Sterndeln, dass die dann endlich entstehen dürfen. Da ist nämlich in etwa, aber auch bitte nicht, noch nicht die, die wir mit Fernrohr sehen. Alles in der Seelenwelt. Alles in der Seelenwelt. Die ganze Genesis 1, erstes Kapitel, ist alles Schilderung in der Seelenwelt. Nichts Äußeres. Es gibt nichts Äußeres dort. Gar nichts. Alles Inneres erleben der Elohim. Der sieben Elohim, was die erleben in der Seele. Also so wie wenn sie im inneren Bild das miterleben würden. Nicht würden, sie taten es und in das kann man hineinschauen. Ja, kann man. Der Moses konnte halt reinschauen. Ein bisschen. Also bei diesem Schaffensprozess sind wir jetzt. Und jetzt komme ich zurück zu dieser Schilderung aus dem Sohar, was also geheißen hat, im Anfang, da prägte der Wille des Königs in den oberen Raum seine Prägung. Eine Leuchte aus dunkler Urregion und trat ein in das Verborgene aus dem Endlosen her. Das Verborgene, das ist also der leere, endliche Raum. Das ist noch nichts zu finden. Ein formloser Wirbel schloss sich zum Ringe. Rakia war jetzt tätig, dass der Ring überhaupt entsteht. Nicht weiß noch schwarz, nicht rot noch grün, sondern gänzlich ohne Farbe. Das heißt also auch diese ganzen Seelenqualitäten des Roten, des Gelben, des Grünen des, und so weiter, das gab's alles noch nicht. Also alles, was in der Seelenwelt heute Grundlage unserer Sinnesqualitäten ist, gab es noch nicht am Anfang. Alles noch nicht da. Also die Seelenwelt war noch sehr einfach gestrickt, aber sehr, sehr lebendig. Unheimlich beweglich, aber zu unterscheiden war noch kaum was. Nur ungeheure Tätigkeit. Ungeheure Tätigkeit. Es geht also rund mit dem R aus Breschit. Und was aber natürlich dieses Ganze letztlich in Bewegung bringt und dann auch Formen herausbildet, ist dieses Feuer des Geistes, dieses Sch, das drinnen ist. Das ist eigentlich der Funke oder die Funken, wenn man so will, die immer wieder aus dem unendlich Unbegrenzten herauskommen und jetzt da hineingeschleudert werden in den Raum. Als Schöpfungsfunken könnte man sagen. Wird manchmal auch dargestellt als Blitzstrahl, der immer wieder hineinkommt. Und zwar kerzengerader Blitzstrahl. So stellen sie die Hebräer das vor. Ich meine, es ist wieder nur ein symbolisches Bild natürlich, aber ein ganz gutes Bild. Also, als ein Lichtstrahl, der sozusagen aus dem Unendlichen kommt, oder ein Feuerstrahl, der aus dem Unendlichen kommt und in diesen endlichen Raum immer wieder hineinschlägt und einschlägt, und zwar rhythmisch, immer wieder mit einem gewissen Rhythmus beginnt es. Es beginnt dadurch auch so eine Art, naja, Erklingen, könnte man sagen, dieses ganzen endlichen Gebildes, in dem da immer wieder rhythmisch der Funke hineinschlägt. Dadurch fängt das Ganze zu beben an langsam und zu klingen an, wie eine Glocke zu klingen an. Aus dem bilden sich dann langsam auch diese einzelnen Sphären, indem die sozusagen verschiedenen Tönen entsprechen. Das ist die Sphärenharmonie letztlich, die hat dort ihren Ursprung. Dass also dieser Feuerstrahl des Geistes in das Zentrum eigentlich dieses leeren Raumes immer wieder einschlägt. Also immer wieder in das Zentrum. Da hinein konzentriert sich das wie in einem Brennpunkt, schlägt es ein immer wieder ein. Wir haben dann bei der Besprechung des ersten Schöpfungstages dann auch gesehen, dass sich genau dieser Einschlag und dass von da jetzt dann nach allen Seiten was wegspritzt, wenn das einschlägt ins Zentrum, dass das gemeint ist mit dem Tohu, von Tohu Wabohu. Tuh! Da schlägt immer was ein. Das ist der Einschlag des Geistigen. Beim schießt das Geistige in die Materie und dann schlägt es ein beim Tee. Tee ist immer der Einschlag. Da schlägt es wirklich ein. Da schlägt der Blitz ein, sozusagen, der Geistige. Also Bereshit geht bis zu dem Einschlag des Funkens. Und in dieser Tätigkeit vollzieht sich die ganze Schöpfung. Es ist also sozusagen nur ein sehr grobes Bild, aber diese Tätigkeit zieht sich durchs Ganze jetzt durch. Zieht sich durchs Ganze durch. Die ist nicht jetzt fertig, wenn das Wort da vorbei ist sozusagen, sondern das passiert fortlaufend. Fortlaufend passiert das. Während des ganzen Schöpfungsprozesses passiert das. Und was jetzt weiter geschildert wird, ist sozusagen nur eine Verfeinerung dieses Bildes, dass man jetzt halt noch mehr Details sieht. Weil es ist noch ein bisschen grob, dass da halt so, es regt sich was, es dreht sich was, dann kommt immer das Feuer, schlagt ein. Das ist das Bild, das ist das Bild, das hinter dem Bereshit steht. Und wie man sieht, hat das mit der Übersetzung im Anfang begrifflich nicht sehr viel zu tun, außer dass das Wort am Anfang steht. Weil es ist nicht einmal richtig, dass das, was das Wort Bereshit beschreibt, dass das nur am Anfang der Fall wäre. Nicht, weil es ist während der ganzen Schöpfung der Fall und alles andere spielt sich eigentlich innerhalb dessen ab. Ist nur verfeinerte Schilderung dessen, was da alles schon drinnen liegt. Also dieser beständige Einschlag des Geistigen hinein in diese endliche Welt, aus der sich aber das unendlich Göttliche zurückgezogen hat und nur mehr von außen hineinwirkt. Im Grunde und seine Spuren hinterlässt. Dadurch aber auch sich der Welt, dieser Seelenwelt, jetzt gegenüberstellen kann. Das heißt, die Elohim entwickeln ein Gegenstandsbewusstsein, aber nicht wie wir an den äußeren Gegenständen, an den stofflichen äußeren Gegenständen, sondern sie stellen sich dieser Seelenwelt gegenüber, dieser seelischen Welt gegenüber. Und dadurch erleben sie jetzt diese Bilder, die da in der ganzen Folge geschildert werden. Nicht wahr? Das, was die Elohim erleben, ist ja eben genau das, was sie da drinnen abspielt. Und sie können es deswegen erleben, weil sie eigentlich außerhalb stehen. Weil sie eigentlich außerhalb stehen und hineinschauen können. Zumindest mit dem wesentlichen Teil ihres Wesens stehen sie außerhalb. Und können da hineinschauen. Entwickeln also ein Gegenstandsbewusstsein innerhalb der Seelenwelt. Wir entwickeln es in der sinnlichen Welt. In der Seelenwelt schaffen wir das noch sehr wenig. Und wie gut schaffen wir es, uns unserem eigenen Seelenleben beobachtend gegenüberzustellen. Wir sind eigentlich mit unserem Ich noch sehr, sehr stark verwoben mit unserem eigenen Seelenleben. Oft hält man das überhaupt für dasselbe. Ja, die Gedanken, die man durch, was bin ich denn eigentlich? Ja, dann, alles, was ich über mich weiß, das sind aber nur dieses seelische Erleben, das ist alles nicht ich. Das ist alles nicht ich. Das ist dieses Erleben in der Seelenwelt. Wo ist das Ich? Ja, irgendein Punkt, aber mehr wissen wir darüber im Grunde nicht. Im Grunde. Also, wenn wir schon Glück haben, wissen wir wenigstens, es ist etwas anderes als unser Seelenleben. Oder es ist etwas noch Höheres als unser Seelenleben. Es ist eigentlich die schöpferische Quelle, die unser Seelenleben hervorbringt. Aber es selber ist ein bisschen vergleichbar dem unendlich unbegrenzten da oder dem Nichts. Es ist halt ein Punkt, aber in dem Punkt liegt alles drinnen. Jedenfalls alles drinnen, was wir sind. Aber wir wissen zunächst gar nichts davon, weil es genauso schwer oder nicht zu fassen ist, wie dieses große, unendlich Unbegrenzte. Und tatsächlich, unser Ich kommt von dort. Kommt von dort. Außerhalb. Unser Ich ist eigentlich außerhalb der Schöpfung. Von dort kommt's. Unser Ich ist daher auch nicht etwas Geschaffenes. Ja, wenn die Götter jetzt sagen, die Elohim sagen, lasset uns den Menschen schaffen, dann bezieht sich das darauf, dass sie seine Leibesgestalt, seine ganzen Leibeshüllen, also wenn man es anthroposophisch betrachtet, den physischen Leib, den Ätherleib, den Astralleib schaffen, die auch so zusammenbauen, dass da ein Ich drinnen Platz hat. Aber das Ich selber erschaffen sie in dem Sinn nicht. Weil ich kann sie überhaupt nur selber erschaffen. Sie tun nur etwas. Am Ende der 7 Schöpfungstage sind die Elohim so weit, dass sie ihr eigenes göttliches Ich nicht mehr brauchen. Weil sie was Höheres entwickelt haben. Und dann opfern sie es. Und dann regnet es sozusagen als Tausende, Abertausende Funken in die Welt hinein, und diese Funken sind dann unser Ich. Aber was wird da, aber dieser Funke, der reinkommt, ist sozusagen wirklich nur ein Punkterl. Das ist ein inhaltsloses Punkterl im Grunde. Und was daraus wird, das bestimmen wir im Grunde. Ja, am Anfang überhaupt nicht bewusst, aber das ist das, was durch sich selbst und aus sich selbst wird. Jeder Mensch eine kleine Schöpfung für sich, baut sich eine kleine Schöpfung für sich. Wir vollziehen, indem wir unser Ich entwickeln, jeder einzelne Mensch, diesen ganzen Schöpfungsprozess nach. Auf unsere eigene Weise. Also nicht einfach nur als Abbild, es ist halt nur ein Leitfaden für uns, unbewusst. Aber wir bauen jeder eine ganz kleine Schöpfung, jeder für sich. Jeder eine Welt für sich, nach dem großen Muster. Das ist ganz wichtig, das zu beachten. Darum ist auch also diese Beschäftigung mit der Schöpfungsgeschichte, immer sagen, na ja, das ist ja so lang her, was interessiert uns das heute? Gibt es nichts Aktuelleres? Die Welt ist ja da, Gott sei Dank, und könnte man ja sagen, nicht wahr? Also schauen wir lieber in die Zukunft, was brauchen wir da schauen, wie das geworden ist. Na, wir machen jeder für uns im ganz Kleinen unsere Schöpfung. Müssen sie machen. Dadurch entwickeln wir unser eigenes Ich, so wie die Elohim ihr Ich entwickelt haben, da, indem sie die Schöpfung entwickelt haben. Und am Ende waren sie dann eben so weit, dass sie sagen können, dieses Ich brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen es nicht mehr. Wir opfern es hin, weil es ist ohnehin zu verschmolzen in eins, zunächst einmal immer mehr im Zuge des Prozesses. Und wenn der Prozess, als der Prozess fertig war, dass sozusagen aus den 7 Ichen der Elohim ein Ich geworden ist, dass sie zu dem einen Ich zusammengewachsen sind, indem sie das zusammengebracht haben, haben sie es gleich hinopfern auch können. Weil die Entwicklung lag eben darin, also die Fähigkeit zu entwickeln, das machen zu können. Dann konnten sie es hinopfern. Dieses einzige, einige Ich. Und unser Ich ist ein Bild dieses einzigen, einigen Ich sozusagen. Das ist in dem Moment, wo dann der Name Jahwe eben auch auftaucht. Aber das ist zugleich der Moment auch, wo das Ich, der Elohim, hingeopfert wird. Also Jahwe ist eben schon ein höheres Prinzip, steht eine Stufe höher und hat dieses Ich schon hingeopfert im Grunde. In gewisser Weise. Es hat eben ein viel, viel höheres Prinzip dann. Trotzdem trotzdem ist dann später vom Ich und so weiter die Rede, aber das ist dann wieder in einen etwas anderen Sinn zu nehmen. Also, weil man kann in gewisser Weise auch vom Christus-Ich sprechen und der Christus ist noch was viel, viel Höheres als die Elohim. Also wenn er das Schöpfungswort ist, das durch sie hindurch wirkt, ist das eben was, was aus dem Unendlichen da heraus unmittelbar, ganz unmittelbar wirkt. Das ist noch viel, viel höher als die Elohim. Das sind die noch Kindergarten dagegen sozusagen, Schöpfungskindergarten. Also das heißt, der eigentliche Schöpfer dahinter ist der Christus. Und sie sind aber im Laufe der Zeit irgendwann fähig geworden. Zuerst haben sie selber ein bisschen herumgebastelt und dann waren sie endlich so weit, dass der Christus auch durch sie sprechen konnte und durch sie tätig werden konnte, nachdem sie die ersten Grabelversuche da gemacht haben. Und dann endlich einmal den Verstand entwickelt haben, der über den Wassern schwebt, dann kann der Christus durch sie sprechen. Und so soll es ja vielleicht auch einmal bei uns sein, dass wir grabeln auch noch in der Kinderstube herum irgendwo und irgendwann wird es vielleicht möglich, dass auch der Christus durch uns spricht, nimmt aber unserem Ich nichts weg. Im Gegenteil, es wird größer dadurch. Weil das Ich-Prinzip, im Grunde, wir haben das so oft besprochen hier schon, das Ich ist eigentlich das Tor, durch das die ganze geistige Welt herein kann und soll. Es ist eigentlich nichts anderes als ein großes Tor. Nein, bei uns ist es ein kleines Tor. Bei den Elohim ist es schon ein bisschen größer, das ist schon ein schönes Tor. Bei uns ist es mini. Das ist das Nadelöhr. Ja, also das alles liegt in dem Bereshit drinnen. Das war jetzt also so ein bisschen ein Exkurs. Ich hatte eigentlich ein anderes Thema vor. Ich hatte vor, über die drei Mütter weiter zu sprechen, mit denen wir das letzte Mal begonnen haben. Haben aber gedacht, dass für euch vielleicht interessant ist, den Gesamtüberblick ein bisschen, weil wenn man zu speziell mittendrin irgendwo ist, immer ein bisschen schwierig und ich glaube, uns schadet aber so ein Überblick, ein Rückblick, wenn wir den zwischendurch einschalten, auch nicht. Also, aber es ist vielleicht auch ein bisschen schon klar, was mit den Müttern gemeint ist, haben wir auch ein bisschen trotzdem angesprochen, also mit dem Shin vor allem, dass dieses Feuer des Geistigen ist, das aber letztlich kommt aus dem unendlich unbegrenzt aus dem Ein Sof heraus. Also das ist dieser Blitz, der aus einer Welt kommt, die sogar über der geistigen Welt liegt, im engeren Sinn. Wenn wir gesagt haben, physische Welt, Ätherwelt, Seelen- oder Astralwelt, geistige Welt und da darüber ist dann erst dieses unendlich unbegrenzte, also das Nirvana. Da gibt es sogar noch eine Zwischenschicht, die Welt der Vorsehung, aber das ist dann, wird dann noch komplizierter. Aber aus dieser Nirvana-Welt, aus der kommen diese Funken herunter. Aus der kommen letztlich auch die Funken unseres Ich heraus. Das ist vielleicht der Grundgedanke und das ist der Hintergrund also unseres Zyklus, das in Beziehung zu setzen. Das menschliche Ich mit dem sich entwickelnden Ich der Elohim und zu lernen sozusagen für unsere eigene schöpferische Entwicklung und damit für die Entwicklung unseres eigenen Ich an dem großen Beispiel der Elohim in der Welt draußen. Weil wir das eben in jeder Minute unseres Lebens da im Kleinen nachvollziehen. Man könnte eigentlich sozusagen für jede, zumindest schöpferische Tätigkeit, die wir ausüben, irgendwo einen Platz finden, wo das da in der Genesis geschildert wird, das Vorbild dazu in gewisser Weise. Natürlich machen wir es in ganz individueller Abart irgendwo. Also man darf nicht glauben, unsere Ich-Biografie sozusagen ist ein genauer Abglanz dessen. Aber all die wesentlichen Dinge, die da drin vorkommen müssen, in unserer schöpferischen Tätigkeit letztlich auch vorkommen. Das sind sozusagen die Grundstufen, die immer durchgemacht werden müssen. Und was wir dann aber im Detail daraus machen, kann sehr unterschiedlich sein. Jeder etwas anderes. Jeder baut so seinen eigenen kleinen winzigen Kosmos. Bis wir einmal, vielleicht, wenn wir nicht vorher irgendwo abstürzen. Kann auch sein. Wir sind in die Freiheit gegeben, gerade dadurch, dass also sich das höchste Göttliche aus der Schöpfung zurückgezogen haben, sind wir in die Freiheit gestellt. Also, das heißt, das Ein-Sof hat sich zurückgezogen und wir sind da drinnen so kleine Ein-Soferln, die in einer Welt leben, in der aber das Göttliche sich zurückzieht. Und wir können also bis zu einem gewissen Grad frei darin agieren. Das heißt aber letztlich auch, dass wir unser Ziel verfehlen können. Ist auch klar. Also, das Dasein des Menschen ist ein riskiertes, sozusagen. Also es ist nicht garantiert, dass alles gut ausgeht. Wir wollen es hoffen und wir bemühen uns daran zu arbeiten, aber es bedarf unserer Mitarbeit. Also es ist nicht so, naja, der liebe Gott und Christus, die werden es schon richten und ich bete halt noch drei Vater unser, dann wird es schon funktionieren. Das wird wahrscheinlich ein bisschen zu wenig sein. Also es sind viele Anstrengungen dazu nötig. Aber wir lernen dadurch etwas, dass wir vielleicht einmal in ferner, 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 ferner Zukunft einmal eine Schöpfung im großen Stil hervorbringen, so wie es die Elohim da hervorgebracht haben. Also eine ganze große Welt auch hervorbringen, einen Makrokosmos hervorbringen. Das ist uns eigentlich sozusagen vorbestimmt, dieser Weg. Nur vorbestimmt nicht im Sinne, dass es sich zwangsläufig erfüllt, sondern es ist uns als Chance gegeben, könnte man sagen. Und der Kosmos, der dann entsteht, wird sicher völlig anders sein als unsere Erdenwelt jetzt. Ganz was anderes. Kann man natürlich jetzt wieder spekulieren, wie sind das, gibt so viele Menschen, ja, wie geht es eben das dann aus, wie viele Kosmen schaffen wir dann, oder gibt es da nicht 7 Elohim, sondern, weiß ich nicht, 7 Milliarden oder 70 Milliarden, oder weiß nicht, wie viel es dann im Endeffekt sind. Stelle nur so mal in den Raum hinein. Naja, ich glaube, lassen wir es damit gut sein, als Anstoß für heute. Danke. Danke. Fragen natürlich jederzeit, also wenn irgendwas...